Das Thema heute: Belastung für Seele und Psyche. Die Angst vor dem Virus, die Unsicherheit bezüglich der Dauer der Pandemie, aber auch die Einschränkungen und Veränderungen unseres Alltags durch die Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Gerade in der zweiten Welle haben Stress und Sorgen und psychische Belastungen zugenommen. Aber welche Folgen hat dies? Gibt es Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Welle oder je nach Alter? Wir wollen aber nicht nur über die individuellen psychischen Folgen reden, sondern auch darüber, was diese Belastungen und gerade auch die Angst mit uns als Gesellschaft machen.
Demokratie.
Ich freue mich sehr, diese und weitere Fragen mit meinen beiden Gästen zu diskutieren und begrüße herzlich Michael Kess, Direktor und Chefarzt der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern und Frank Maron, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Leiter einer Poliklinik. Herzlich willkommen. Vor einem Jahr waren wir gerade erst seit ein paar Tagen im ersten Lockdown und seit damals prägen nun die Pandemie und die Maßnahmen unser Leben und auch haben Auswirkungen auf die Psyche und unser Wohlbefinden. Diesbezüglich fand im April 2020 eine erste Umfrage statt im Rahmen der Swiss Corona Stress Study der Universität Basel, die Folgendes zeigte. Im Lockdown vor einem Jahr fühlten sich 11% der Befragten maximal gestresst. Im November, in der dritten Befragung, waren es dann 20%. Auch die schweren depressiven Symptome haben bei den Befragten zugenommen, gemäß dieser Studie. Vor der Pandemie gaben 3% an, schwere depressive Symptome zu haben. Im Lockdown verdreifachte sich das dann auf 9%. Und in der zweiten Welle gaben sogar 18% an, dass sie schwere depressive Symptome haben. Also eigentlich 6-mal so viele wie vor der Pandemie. Die Hauptursachen für die Belastung waren und sind die veränderte Situation bei Arbeit, Schule oder Ausbildung, aber auch Covid-19-bedingte finanzielle Einbußen, Zunahme von Konflikten zu Hause oder auch Zukunftsängste. All diese Faktoren waren belastender im November als noch im Lockdown und natürlich auch die Angst, dass jemand an Covid-19 schwer erkrankt oder stirbt oder auch die sozialen Einschränkungen sind belastend. Das sind aus meiner Sicht ja wahnsinnige Zahlen, diese Zunahmen von den Belastungen, jetzt einfach aus dieser Studie. Herr Maron, Sie sind Leiter einer Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Decken sich diese Resultate mit Ihren Erfahrungen in der Klinik?
Ja, das stimmt schon, das kann man sagen. Ich kann es Ihnen nicht auf die Prozentzahl genau sagen, aber ich denke, wir haben so Steigerungen der Anmeldungen zwischen 20-40%. Ne? Und das, was auffällt, ist einfach, in der ersten Welle hatte ich den Eindruck, es sind vor allem auch sehr schwer psychisch Kranke, die sich gar nicht mehr zu uns in die Behandlung trauen. Aber jetzt, je länger das geht, merkt man, dass eigentlich, strukturell gesunde, in Anführungsstrichen normale Leute unter den Folgen so leiden, dass sie krank werden. Ne? Mhm. Und das hängt natürlich, wie Sie das bereits gesagt haben, hängt von verschiedenen Sachen ab. Das ist einerseits das Homeoffice. Ich habe Patienten, die schon ein Jahr lang keine Kollegen mehr gesehen haben. Je nachdem, wie man lebt, ob mit Partnerschaft oder Familie oder mit Kindern. Man weiß ja, dass die Alleinerziehenden, die Alleinlebenden am meisten geplagt sind eigentlich. Und wenn man natürlich alleinerziehende Mütter hat, die Homeoffice machen und die zwei Kinder haben, dann sind das alles große Belastungen. Ne? Und ich glaube, das merkt man jetzt, je länger das Ganze geht und die Hoffnung, dass sich das ja schnell beruhigt, die haben sich zerschlagen im Moment. Vieles geht weiter und das könnte ich also wirklich so unterstützen, wie Sie das gesagt haben. Ne?
Mhm. Gerade im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie hat man jetzt auch in der zweiten Welle in den Wintermonaten vermehrt gehört, dass die Kliniken überlastet sind oder auch ambulante Angebote wie auch Sorgentelefone oder Beratungsstellen. Die Studie sagt, dass in der Befragung vom November bei den Jungen, also 14- bis 24-Jährigen, 29% angegeben haben, schwere depressive Symptome zu haben. Das ist ein Drittel der befragten Jugendlichen. Herr Kess, Sie sind eben Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Bern an der Uniklinik. Wie ist die Situation in Ihrer Klinik?
Ja, also tatsächlich
sie wird jetzt fast annähernd dramatisch, muss man wirklich sagen, oder? Ich hätte das auch vor einem Jahr nicht gedacht, dass es tatsächlich solche Auswirkungen hat. Gerade unser Notfallzentrum, unsere Akutstation ist also weit über den Kapazitätsgrenzen belegt, weil wir hier natürlich immer aufnehmen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir regelmäßig immer wieder Betten auch mal auf dem Flur oder Matratzen liegen haben. Ja, wir sind wirklich weit über die Kapazitätsgrenzen gefordert. Das hat sicherlich mit dieser Zunahme psychischer Krisen und psychischer Erkrankungen besonders eben bei jungen Leuten zu tun. Es ist ja ganz interessant, diese Corona-Stress-Study, die wirklich ganz gut gemacht ist, da aus Basel, hat ja wirklich einerseits diesen Anstieg vor allem nochmal in der zweiten Welle gezeigt, vor allem aber diesen auch sehr starken Alterseffekt. Oder interessanterweise in der Gruppe der 65-Jährigen und Eltern gibt es fast keinen Effekt auf die psychische Gesundheit, oder? Obwohl die ja körperlich die sogenannte Risikogruppe darstellen, ja, gibt es fast keinen Effekt auf die psychische Gesundheit. Und in der Gruppe der jungen Menschen, für die Corona jetzt zumindest als Erkrankung per se eigentlich kein großes Risiko darstellt, gibt es eben diese sehr starken Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Das ist schon ganz spannend.
Das hängt ja auch damit zusammen, dass die sozialen Bedürfnisse anders sind, je nach Lebensphase. Ich denke, gerade die Kinder und Jugendlichen brauchen ihre Peers, die brauchen ihre Gruppe, die müssen sich orientieren im Leben. Egal, ob sie jetzt in der Schule sind, ob sie in der Lehre sind, ob sie in der Uni sind. Und ich glaube, da ist das verständlich, dass die mehr auf soziale Interaktionen auch noch angewiesen sind. Ich will nicht sagen, dass die älteren Menschen das nicht brauchen. Ich denke, Einsamkeit im Alter ist auch ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, wenn man das ganze Leben eigentlich oder wenn man sehr viel vom Leben schon gelebt hat, dann kann man sich besser damit arrangieren oder vielleicht geduldiger werden oder nimmt es gelassener.
Ja, ich denke, ja, im Prinzip schon. Oder wo ich mir nicht so sicher bin, ob es wirklich nur der soziale Kontext ist, das wissen wir ja sowieso nicht ganz genau, was an der Corona-Pandemie jetzt eigentlich den Stress auslöst. Ich glaube, es ist tatsächlich auch für jedes Individuum sehr anders sein kann. Ich denke, es hat tatsächlich auch was mit Resilienz zu tun. Oder wir wissen natürlich, dass Adoleszente teilweise noch nicht über die Widerstandsfähigkeit bei Live-Events, bei solchen äußeren Einwirkungen verfügen, wie ältere Leute das tun. Die psychische Gesundheit nimmt tatsächlich auch außerhalb vom Corona mit zunehmendem Alter zu. Mhm. Ja, das ist anders auch als bei der körperlichen Gesundheit. Und das hat etwas damit zu tun, dass man diese Stabilität aufgrund von Lebenserfahrung, aufgrund von wahrscheinlich auch Bewältigungsmechanismen, die man sich angeeignet hat, irgendwie im höheren Alter eher hat als im Jugendalter.
Aber ich denke natürlich, es ist eine existenzielle Erfahrung für alle Altersschichten, oder? Ich denke, wenn wir uns noch kurz zurückerinnern, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber man hat sich ja gefühlt wie in einem Katastrophenfilm. Mhm. Man hat ja nicht gewusst, was eigentlich abgeht. Man wusste nicht, es waren so viele widersprüchliche Informationen. Ängste, da werden ja die existenziellen Ängste werden angesprochen oder berührt, eben Angst vor dem Tod, Angst vor dem Lebensverlust, Angst vorm Eingesperrtsein oder Angst vor der Unsicherheit. Und ich denke, das betrifft dann, glaube ich, alle Alterskategorien auf irgendeine Art, aber anders, aber betrifft alle, ne? Mhm.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass sich eben dass so viele Jugendliche oder Kinder zu Ihnen in die Klinik kommen werden, dann hat das doch eigentlich erstaunt, dass eben die Jugendlichen so viel mehr belastet sind, oder kann man das
ja,
nicht so sagen?
Ja, also tatsächlich ja, oder ich glaube, diese Zahlen überraschen ja jeden, sogar die Experten, oder? Also wir haben natürlich schon auch schon in der ersten Welle in irgendeiner Form erwartet, dass eine zunehmende Belastung in der Bevölkerung auch zu zunehmenden psychischen Erkrankungen führt. Man muss ja auch immer noch mal sagen, und man muss Belastung von psychischer Erkrankung schon auch ein Stück abtrennen. Also belastet ist durch Corona von uns wahrscheinlich jeder. Nicht jeder wird psychisch krank jetzt in dieser Pandemie, oder? Und dass das jetzt eine große Belastung ist für die gesamte Menschheit, kann man ja fast sagen, war, glaube ich, allen klar, dass es zu einem gewissen Anstieg psychischer Erkrankungen kommen kann, hätte ich auch erwartet. Aber das Ausmaß tatsächlich, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, das ist für mich doch überraschend. Mhm. Ja, also da habe ich was dazugelernt.
Aber man kann ja vielleicht auch sagen, dass wir in den letzten, wie soll ich sagen, 20, 30, 40 Jahren ja eigentlich sehr verwöhnt waren, oder? Ich denke, so viel Frieden, Freiheit, Stabilität, natürlich gibt es Kriege, aber die sind ja oftmals weit weg vom Zentrum von Europa. Und ich denke, das macht wahrscheinlich auch etwas, dass wir das nicht gewöhnt sind, wie andere Generationen vor uns, ne?
Wir sind jetzt schon bei den Belastungen. Sie haben das vorhin erwähnt, eben was, ja, die Leute haben Angst, Unsicherheiten vor der Krankheit. Was sind Ihre Erfahrungen? Was sind die häufigsten Belastungen jetzt in dieser Pandemie? Oder welche Krankheitsbilder kommen vermehrt zu Ihnen vielleicht?
Also ich glaube nicht, dass sich die Krankheiten an sich sehr geändert haben. Wer zu Depressionen neigt, der wird depressiv reagieren. Mhm. Wer zu Drogenmissbrauch neigt, der wird mehr Drogen nehmen. Was wir sicherlich haben, sind Belastungsstörungen, dass man eigentlich bei, wie ich ja vorher gesagt habe, bei strukturell gesunden Leuten einfach aufgrund der starken Belastungen, Konflikte nehmen zu, Arbeitsplatzunsicherheit, man ist sich gegenseitig ausgeliefert. Ich denke, ich habe das damals auch noch verfolgt, wie das in Spanien war zum Beispiel. Ich denke, in Madrid, wo die Leute ja in den Häusern eingeschlossen waren. Nein, das ist natürlich jeder, der irgendwo in einem Hochhaus auf engem Raum mit schreienden Kindern, mit Familie ist und nicht raus kann. Das ist natürlich nochmal viel schwieriger, als wenn jemand ein Haus hat und raus kann, oder? Und ich denke, da gibt es schon sehr unterschiedliche Belastungsprofile, ne?
Zeigt sich das auch bei Ihnen jetzt sozusagen die Herkunft oder Lebenssituation der Menschen, dass es da aus Menschen eben, wie Sie gerade gesagt haben,
doch, die vielleicht kann man schon sagen. Also ich denke zum Beispiel, die Leute, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, die eine schlechte Wohnsituation haben, die beengt wohnen, die irgendwo in der Betonwüste wohnen, für die ist das natürlich viel belastender, als wenn man irgendwo eine schöne Etagenwohnung hat, einen großen Balkon, gut, ich meine, im Winter jetzt nicht, aber im Sommer, also das macht schon was aus, und wer natürlich ein Haus hat, ist privilegiert, ne? Mhm. Das merkt man schon. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Konflikte zunehmen, die Konflikte in den Beziehungen, in den Ehen, in den Familien. Es gibt solche Leute, die eigentlich es gut haben, denen es eigentlich gut geht, denen geht es vielleicht noch besser. Und die es schlecht haben, denen geht es noch schlechter. Ne? Also es tut einfach ein bisschen die Extreme verstärken, würde ich sagen.
Ne? Tiere noch auf, ja. Wie ist es bei den Kindern und Jugendlichen? Gibt es da Häufungen? Also
ich kann das gut nachvollziehen, was Sie sagen. Oder interessanterweise, die Daten, die wir bisher dazu haben, legen das nicht ganz so nahe, oder? Dass es die Schere auftut. Man könnte jetzt auch ganz anders argumentieren. Es geht auch nicht in die andere Richtung, oder? Aber man muss tatsächlich immer sagen, es wird eben in sehr viele unterschiedliche Richtungen argumentiert, und wahrscheinlich ist alles richtig und nichts falsch. Also die Leute, die natürlich eng auf einem Haufen zusammensitzen, oder da sind es dann Konflikte, die Leute, die alleine leben, die haben dann keine Konflikte, aber die sind natürlich einsam. Dann könnte man sagen, mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sind die Verhältnisse beengter, schwieriger, oder die Leute mit dem hohen sozioökonomischen Status sind manchmal, die haben so ein schönes Leben, dass sie manchmal mehr davon betroffen sind, wenn plötzlich nicht mehr alles so läuft, wie sie es gewohnt sind, oder? Also die sind manchmal auch echt weniger stressresilient, gerade die jungen Leute, weil sie das nicht kennen, oder die sind, wie Sie vorher auch gesagt haben, in Wohlstand und Glückseligkeit in gewisser Weise aufgewachsen. Das heißt, tatsächlich sehen wir, wenn wir uns die bisherigen Daten anschauen, und die sind jetzt auch noch nicht so toll, wir haben natürlich auch noch nicht so viele, sehen wir wirklich eigentlich vor allem relativ breite Effekte über die gesamte Bevölkerung. Und mag tatsächlich sein, dass die Gründe sehr unterschiedlich sind, aber man konnte jetzt noch nicht so richtig sagen, das ist die Risikogruppe oder das hier schützt. Und vielleicht ist das auch nicht so. Vielleicht hat die Pandemie auch für jeden was zu bieten.
Also dass das sein kann, je nachdem, wie man eben eingestellt ist, dass das eine Auswirkung hat. Mich hat es eigentlich sehr schockiert. Ich habe in einem Interview gelesen mit dem Oliver Bilke-Hellensche, Präsident der Vereinigung Kinder- und Jugendpsychiatrischer Chefärzte und Chefin, dass er sagt, dass es eigentlich eine beunruhigende Zunahme sei bei den Kindern und Jugendlichen von ernsthaften Suizidversuchen und auch ausweglosen Verzweiflungszuständen, eben auch gerade ohne große Vorerkrankungen.
Ja.
Kurz, aber wirklich.
Das ist ja das, was ich gesagt habe, unser Notfallzentrum, also die Hauptpatientengruppe, die bei uns im Notfallzentrum auf der Akutstation ist, sind junge Menschen nach Suizidversuchen oder in schweren suizidalen Krisen, oder? Und das ist tatsächlich so, oder das hat dramatisch zugenommen. Es gibt jetzt auch schon aus anderen Ländern, die Schweiz ist da mit der Datenlage noch nicht so weit, um das beurteilen zu können. Zum Beispiel aus Japan wurde jetzt kürzlich eine Studie publiziert, die ganz klar auch in der zweiten Welle, obwohl die in Japan noch nicht mal ganz so dramatisch waren, starken Anstieg der Suizide, also der wirklich erfolgten Suizide zeigt.
Also
vor allem auch bei den jungen Menschen. Also damit muss man rechnen, oder? Und tatsächlich muss man damit sogar jetzt im nächsten Jahr rechnen, weil meistens dieser Anstieg der Suizidraten größeren Krisen, gesellschaftlichen Krisen nachhinkt.
Ja.
Aber wir haben weniger strikte Maßnahmen als die meisten europäischen Nachbarländer gehabt. Das ist, glaube ich, so. Interessant wird vielleicht zu sein, wenn man dann irgendwann europäische oder internationale Vergleichsdaten hat, ob unterschiedliche Länder mit ihren Maßnahmen unterschiedlich auch psychisch durch diese Krise gekommen sind.
Ne? Ja. Also,
wobei tatsächlich im Augenblick es eher so aussieht, als ob diese dramatische Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung, also ich kenne jetzt im Augenblick noch kein Land oder kein System, in dem man das nicht finden würde.
Mhm.
Ja. Was auch ein bisschen dafür spricht, dass es jetzt vielleicht nicht die eine Maßnahme oder die eine Sache ist, die jetzt alles verändert.
Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gerade gesagt, dass eben die Notfallstationen sehr überlastet sind, wie und mit suizidalen Jugendlichen oder die ja schon einen Suizidversuch hinter sich hatten, ich stelle mir vor, das braucht auch viel Betreuung und also dann auch Personal. Wie kann man das noch managen oder kann man es?
Man hat natürlich ein gewisses Dilemma, oder? Also ja, man kann es noch managen, aber es ist schon teilweise so, dass eine meiner größten Sorgen in den letzten Monaten war, dass irgendwann mal auch schwerwiegende Behandlungsfehler passieren, oder? Weil ganz klar ist, wir haben nicht in dem Maß mehr Personal. Wir können natürlich eine Matratze oder ein Bett können wir schon auftreiben, oder? Aber das ist ja ähnlich wie mit den Intensivbetten oder den Beatmungsbetten. Also jetzt mehr Betten, das hat man ja schnell geschafft, oder? Aber das geschulte und auch noch halbwegs ausgeschlafene Personal dazu, oder was das ist bei uns im Prinzip nicht anders. Und da sind meine Mitarbeitenden schon teilweise erschöpft, oder? Das macht einen Unterschied, ob die jetzt gerade 4 suizidale Jugendliche haben oder 10.
Ja.
Ja. Und wir können uns tatsächlich auch um 10 kümmern, aber man muss ganz klar sagen, jeder bekommt ein bisschen weniger Zuwendung, oder? Wir müssen manchmal auf Dinge oder auf Interventionen dann auch verzichten, die wir sonst vielleicht machen würden. Wir müssen relativ schnell wieder entlassen, um wieder Platz zu schaffen, oder? Das machen wir natürlich nicht verantwortungslos bei wirklich noch akut Gefährdeten, aber vielleicht immer mal einen Ticken früher, als wir es gerne tun würden. Oder? Und deshalb muss man schon sagen, es hat schon Implikationen, oder? Und das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, medizinisch vertretbar, würde ich sagen, ja. Medizinisch ideal, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr.
Ja. Mhm. Ja. Und ich denke, also wir haben es ja in allen Bereichen gesehen, also das ganze Leben hat sich geändert, sei es Arbeitsleben, Privatleben. Es hat auch viele unserer Kontakte und Treffen finden nur noch online statt, eigentlich. Wie sieht das bei Ihnen in Ihrer Arbeit? Hat funktioniert jetzt eine psychotherapeutische Behandlung per Video oder Telefon oder mit Maske?
Wir haben schon umgestellt, allerdings auf Telefonkonsultationen. Man muss auch sehen, dass nicht alle Patienten ausgerüstet sind dafür. Das ist möglich. Wir haben aber als Einrichtung der Grundversorgung eigentlich immer auch den physischen Kontakt geschützt natürlich angeboten, wenn das die Patienten gewünscht haben. Also wer kommen wollte, konnte kommen. Mhm. Ich persönlich muss sagen, also mit dem Telefon finde ich es eher schwierig. Also wir haben natürlich Patienten, wo man Telefonkonsultationen macht. Das ist anstrengender, weil man natürlich viele, viele Informationen nicht mehr hat. Ne? Und bezüglich Zoom zum Beispiel, soweit sind wir im Moment noch nicht. Mhm. Also ich würde sagen, wir haben vielleicht so ein Viertel Telefonkonsultationen und immer noch drei Viertel haben wir also wirklich real, ne? mit den entsprechenden Maßnahmen. Ne? Grundsätzlich ist das zwar möglich, ne, ich sage immer, das ist, wenn man natürlich die Technik so gut hat wie in den Fernsehstudios, dass man da Bildschirme hat, die jede mimische Regung irgendwo zeigen und vergrößern, dann ist das praktisch und bequem. Mhm. Ne, wenn das aber klein auf einem kleinen Bildschirm ist und die Technik immer wieder Probleme hat, dann ist es natürlich nicht so spannend, nicht so schön, aber grundsätzlich wären da Entlastungen möglich, das muss man sagen. Ne? Mhm.
Und gibt es da jetzt, Sie haben gesagt, wenn die Leute dann kommen wollen, gab es da Menschen, die nicht mehr in die Behandlung kommen
wollten? Ja, natürlich. Also in der ersten Welle ganz klar, also das waren verschiedene Patientengruppen. Das waren natürlich die sehr schwer psychisch Kranken, die zum Beispiel eine Psychose mit sehr starken Ängsten leiden, die nicht gekommen sind. Aber natürlich auch Patienten aus den Risikogruppen, oder besonders ängstliche Patienten, ne, die dann gesagt haben, im Moment nicht. Es gibt solche, die haben abgebrochen. Andere waren halt so in Kontakt mit uns oder per Mail und haben sich das Rezept schicken lassen zum Beispiel oder haben telefoniert. Also das gibt schon. In der zweiten Welle hat sich das, aus meiner Sicht, hat sich das geändert. Also das ist ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Ne?
Dass sie wieder die Leute kommen oder vielleicht auch das Bedürfnis wirklich da ist. Ja. Jetzt merkt man, braucht jetzt diese Hilfe oder Unterstützung.
Und ich denke, dass natürlich, wie soll ich sagen, es ist natürlich alles schwierig, weil man natürlich, ich sage mal, wir haben so viele Menschen ohne Gesichter. Ne? Ich denke, durch die Masken haben wir natürlich so viel Information, die wir nicht sehen. Man muss dann manchmal in den Sitzungen sagen, jetzt lächle ich oder jetzt, ne? Weil wenn man nur die Augen sieht, das verfälscht ja schon sehr viel. Und das ist eine grundsätzlich sehr andere Kommunikationslage auch. Ne?
Also muss man eigentlich fast auch ein bisschen die Art der Behandlung oder Therapiesitzung anpassen, je nach Kanal, oder
das, kann man das ist sicher so. Also ich finde zum Beispiel bei den telefonischen Konsultationen neigt man dazu, dass man viel mehr redet, weil wenn man still ist, dann weiß man nicht, ob der andere noch da ist, oder? Mhm. Und das führt dazu, dass da ständig Ping-Pong, ne? Während wenn man sich physisch gegenüber sitzt, dann kann man auch mal eine halbe Minute nichts sagen. Mhm. Aber ich sehe sie trotzdem noch. Ne? Also das gibt eine andere Dynamik. Ne?
Genau. Ist das ja. In der Kinder-Jugendpsychiatrie auch ein Thema?
Also tatsächlich ist bei uns, also wir haben einen großen Vorteil, oder unsere Patienten sind Digital Natives. Und ich habe tatsächlich auch, in der ersten Welle war es ja tatsächlich so, wir mussten ja schließen, zumindest unsere elektiven Angebote. Oder es war ja, wir haben ja fast nur den Notfallbetrieb aufrechterhalten und da haben wir sehr viel telefonisch gemacht. Und wir haben dann schon in der ersten Welle angefangen, ein Videokonferenzsystem eben an den UPD aufzubauen, was auch eine ausreichende Datensicherheit hat. Oder das Problem an vielen dieser Systeme sonst ist ja, dass man sie wirklich für den Patientenkontakt nicht nutzen kann. Mhm. Und das haben wir gemacht, obwohl die erste Welle dann vorbei war, glücklicherweise, weil wir doch angenommen haben, es kommt noch mal eine. Und das muss ich sagen, läuft ganz gut. Wir haben jetzt wirklich ein sicheres Videokonferenzsystem und machen mit relativ vielen Kindern und Jugendlichen Videokontakte. Die können das meistens, also das größte Problem war, dass unser Personal das lernen musste für die Kinder und Jugendlichen, ist das tatsächlich nicht so schwierig. Und wir haben natürlich auch wieder persönliche Kontakte, oder? Aber wir haben tatsächlich beide Möglichkeiten. Und es ist erstaunlich, wie es für manche Kinder und Jugendlichen eine ganz tolle Alternative ist. Die wollen jetzt auch, die sagen schon, sie wollen nach der Pandemie auch nicht mehr zurück, oder weil teilweise im Kanton Bern sonst lange Fahrzeiten. Ja. Oder wir haben zum Beispiel große Erfolge mit der Telemedizin bei autistischen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Die finden diese geringere Konfrontation mit dem Gegenüber eher angenehm. oder? Also manche finden das ja eher irritierend, aber es gibt eben auch Menschen, wenn die bestimmte Störungsbilder haben, die fühlen sich ja durch diesen unmittelbaren, direkten sozialen Kontakt eher unangenehm konfrontiert. Die finden das also ganz toll. Das heißt, also ein bisschen was, glaube ich, wird bei uns übrig bleiben. Von dieser neuen Art. Es ist nicht nur, es gibt auch Leute, die finden es fürchterlich, ganz klar, aber es ist nicht nur schlecht.
Und denken Sie, oder ist das so, wenn sich, Sie sagen eben Menschen mit autistischen Störungen, wenn die sich wohler fühlen, wird sich das vielleicht auch auf die Therapie auswirken, dass man sagen kann, das ganze Setting ist für die angenehmer, dass das dann auch eine Wirkung haben kann,
genau,
dass das also besser funktioniert?
Wir haben da tatsächlich relativ häufig Rückmeldungen, dass das wirklich für die sehr gut funktioniert und dass sie das so weitermachen wollen. Und wir haben zum Beispiel eben ja auch immer wieder, das gibt es ja bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, doch immer wieder Leute, die wirklich große Schwierigkeiten mit dem Maskentragen haben. Die machen es dann auch lieber per Video, weil da können sie natürlich wirklich ohne Maske sitzen. Ja. Also für uns hat sich das bewährt und ich könnte mir vorstellen, dass wir es in der Zukunft nicht jetzt nicht so global wie jetzt in der Pandemie, aber durchaus für einige Patientengruppen oder auch bestimmte Fragestellungen beibehalten.
Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben das auch in der Dokumentation aufgenommen, es war ein Artikel, das eigentlich vor der Pandemie gab es für die Abrechnung von diesen Telefonkonsultationen eigentlich eine Beschränkung von 20 Minuten und Videogespräche waren eigentlich gar nicht möglich oder man konnte sie halt nicht abrechnen. Das wurde dann während des Lockdowns erhöht vom Bundesamt für Gesundheit auf 75 Minuten. Ich nehme an, das ist so die Standarddauer einer Therapiesitzung oder?
Weniger eher noch, also weniger. Eher eine Stunde, also bei uns, es kommt darauf an, halbe Stunde oder Stunde. Ne?
Ja.
Ja. Aber das ist richtig, dass da Gott sei Dank das BAG reagiert hat und dass man da die Konsultationen telefonisch und Technik unterstützt normal abrechnen konnte. Ne? Das ist aber dann wieder zurückgenommen worden.
Genau, ich, ja.
Ne? Also
und ich glaube, jetzt ist es wieder möglich, wie ich gesehen habe, aber eben auch Unterschiede sozusagen, wer dann diese Behandlung anbietet. Was, also ob das jetzt eine Psychiater, Behandlung ist zum Psychiater oder Psychologen, was?
Gut, diesen Unterschied gibt es natürlich in der Realkonsultation, also in der Face-to-Face-Konsultation auch, aber es war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich finde, man hat es relativ schnell nach der ersten Welle wieder zurückgenommen und es war dann ein bisschen ein Kampf, das dann auch möglichst bald, möglichst wieder zu implementieren. Die Sorgen natürlich, das verstehe ich auch, oder die Sorgen der Politik sind natürlich immer, dass man damit sehr starke Mehrkosten verursacht, oder wenn man da so Dämme brechen lässt. Und gleichzeitig finde ich einfach jetzt in der Pandemie ist das einfach nicht anders veranlagt. Also das muss man machen.
Oder auch wenn Sie jetzt sagen, dass in gewissen Fällen sogar positiv auch für die Behandlung sein kann, auch später.
Also wir werden uns sicherlich dafür einsetzen, dass telemedizinische Leistungen auch nach der Pandemie eine adäquate Möglichkeit sind, oder? Ich glaube nicht, dass sie, es gibt ja dann immer so Horrorszenarien, dass wir dann irgendwann ersetzt werden durch den Psychotherapieroboter oder das alles, dann, das glaube ich tatsächlich nicht, aber dass die digitale Transformation, die jetzt ja in der Pandemie wirklich auch vorangeschritten ist, auch vor dem Gesundheitssystem und der Behandlung psychischer Erkrankungen nicht Halt macht, glaube ich schon. Und in Teilen ist er auch sinnvoll.
Ja, ich möchte nun gerne noch zum nächsten Thema kommen und an das Thema Angst. Also generell, das spielt ja eigentlich seit Beginn der Pandemie eine große Rolle. Also aus verschiedenen Aspekten, was wir schon gehört haben, Angst vor Erkrankungen, Arbeitsverlustangst oder auch eben Zukunftsängste oder Einsamkeit, Angst vor Einsamkeit. Was macht Angst mit einer Person und insbesondere dann auch mit der Gesellschaft?
Darf ich? Also ich glaube, man muss tatsächlich, finde ich, hier beim Thema Angst muss man ganz arg aufpassen, dass man Angst und eine Angststörung wirklich mal auseinanderhält, oder? Weil Angst ist jetzt primär mal eine sehr vernünftige Emotion, auch im Hinblick auf eine Pandemie, oder? Also Leute, die jetzt überhaupt keine Angst vor Covid haben, die hatten vielleicht auch ein höheres Risiko daran, wirklich zu erkranken, oder? Und eine Gesellschaft, die jetzt gar keine Angst vor Covid hätte sicherlich auch nicht adäquat auf diese Pandemie reagiert. Also primär ist Angst ja einfach mal eine Emotion, als Reaktion auf eine Bedrohung. Mhm. Und sie führt dazu, dass wir
versuchen, die Bedrohung zu vermeiden und der in irgendeiner Form entgegentreten. Und das muss man, glaube ich, schon einfach mal sehen. Oder Angst ist nicht immer was Schlechtes. Es ist ein relativ lebenserhaltende Emotion.
Mobilisiert Ressourcen. Man sagt ja Kampf oder Flucht. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist klar, auch auf der körperlichen Ebene. Hormone werden ausgeschüttet, die dann irgendwie die Bewältigung, die energetische Bewältigung möglich machen. Also von daher... Mhm. Ganz Ihre Meinung, ja.
Und abgrenzen davon muss man natürlich die, sage ich jetzt mal, überwertige Angst oder dann Angststörung, oder? Also wenn die Angst dysfunktional wird, wenn sie dazu führt, dass man wirklich vor lauter Vermeidung oder vor lauter sozusagen Angst, dass man seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann oder dass sie auch quälend wird, dass auch die körperliche Reaktion auf die Angst quälend wird, dann ist es natürlich unangenehm.
Aber ich denke, da haben Sie jetzt, Herr Kess, schon einen wichtigen Punkt gesagt. Ich denke, wenn die Angst überhand nimmt, und ich denke, es gibt natürlich Situationen, dass das Vermeidungsverhalten dermaßen zunimmt und chronifiziert, dann wird es schwierig, oder? Und ich befürchte manchmal, wir sind eigentlich in dieser Phase schon drin, dass sehr, sehr viele Menschen und auch wir allgemein als Gesellschaft einfach sehr viel vermeiden und eigentlich dann auch keine korrigierenden Erfahrungen mehr machen können. Ich denke, irgendwo ein Teil der Therapie bei Angst oder des Bewältigens von Angst kommt auch daher, wenn man sich aussetzt, wenn man sich konfrontiert, oder? Und da denke ich mir, da sind wir jetzt nach einem Jahr Covid-19 oder Corona, da sind wir schon in einer schwierigen Situation, würde ich sagen, oder? Weil man sieht im Moment kein Ende, oder? Und ich denke, das ist ja das, was ja viele Menschen auch ungeduldig macht, oder? Oder unvorsichtig macht, ne? Dass man, es ist keine Planungssicherheit, man fokussiert immer nur auf die Zahlen, ne? Wobei, das sind ja auch so allgemein psychiatrische Phänomene, sag ich mal. Auf das, was wir fokussieren, das wächst. Ne? Also ich ärgere mich eigentlich, wenn ich auf dem Handy von irgendeiner Presseseite, die ich da abonniert habe, kriege ich jeden Tag Eilmeldung, das Bundesamt für Gesundheit meldet so und so viele Infektionen. Ne? Was soll das jetzt noch, oder? Also ich meine, dass es weitergeht, das ist klar. Ne? Und da ist mein Plädoyer schon relativ klar, dass wir wachsam bleiben müssen. Aber ich denke, wenn wir uns nicht trauen, auch irgendwelche zaghaften Schritte zu machen, ja, ich meine, wir können ja nicht jahrelang so verharren in der Situation, in der wir jetzt sind. Ne? Weil dann fliegt uns eigentlich, also Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen jovial ausdrücke, dann fliegt uns eigentlich in der Wirtschaft und von den Institutionen, Geschäften, Annehmlichkeiten des Lebens, da fliegt uns alles um die Ohren, oder? Also ich glaube, das ist der Moment, wo man jetzt wirklich Hoffnung machen muss. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was gerade die Jugendlichen, die Jungen, aber natürlich auch die Mittelalterlichen, sage ich mal in Anführungsstrichen, belastet, dass man so wie keine Hoffnung mehr hat, oder?
Mhm. Und ja? Ich denke auch eben, das ist ja, also das, die Angst ist ja jetzt schon seit über einem Jahr eigentlich hier und auch in der Gesellschaft. Und was, also ich habe schon den Eindruck, dass das auch die Gesellschaft als Ganzes verändert, wenn man sich konstant in diesem Angstzustand befindet, der eben genau. Vielleicht auch noch durch Nachrichten gefördert wird, genau. Die jetzt sagen, jetzt sind so wieder so viele Leute gestorben und das dann auch nicht mehr eingeordnet wird. Aber
was, darf ich dazu noch was sagen? Ich persönlich finde, dieses ständige Staccato der Negativmeldungen, ja, führt ja dazu, dass man irgendwie schon abschaltet und abstumpft, oder? Und was ich auch merke, ich denke gerade aus dem Beginn der Welle oder der Erkrankung, der Pandemie, die Bilder, sagen wir mal, aus Italien, aus Spanien, aus den asiatischen Ländern, ob jetzt per YouTube oder per Fernsehen, Mainstream-Medien, das hat sich natürlich irgendwo auch ins Kollektive schon fast eingebrannt, oder? Wenn man sieht, wenn wir uns alle daran erinnern, was in Italien, Norditalien los war, die LKWs mit den Särgen und so weiter, das sind natürlich Sachen, die bleiben, oder? Die Bilder haben mehr Impact, sage ich mal, als die Worte danach, oder?
Und werden auch immer wieder,
gezeigt,
sozusagen. Also wieder, stecken noch man hat drin, jetzt gerade gesagt, Jubiläum von dem Bild, ist glaube ich heute gerade das Jubiläum ist von dem Bild so? Aus Bergamo, habe ich gelesen, wo auch eben Journalisten gesagt haben, das war dann auch so ein Schreckmoment. Und vielleicht noch die Frage, denken Sie, hat es eine Veränderung gegeben in der ersten und zweiten Welle jetzt von dieser Art der Angst vielleicht?
Ich würde gerne noch was anderes dazu sagen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man, also analog, ich sage immer bei den depressiven Patienten, den Emmentaler-Effekt. Der Depressive sieht bei sich und in der Welt immer nur die Löcher. Und eigentlich müsste man ja auf die würzige Substanz fokussieren. Ne? Und ich würde mir eigentlich von den Medien wünschen, dass man sich jetzt auch vermehrt mal traut, auf das Positive zu fokussieren und davon zu berichten. Und nicht immer nur defizit- und negativ orientiert zu sein. Ne? Weil ich denke, damit perpetuieren wir irgendwie eine Spirale Richtung abwärts. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir irgendwie wieder punktuell dem Leben eine Chance geben und nicht nur gelähmt und angespannt und hypnotisiert auf Zahlen schauen, oder?
Und ist das auch etwas, was Angst macht, dass sie lähmt oder dass man eben nur auf ein Thema noch fokussiert? Oder ist
ich das erlebe das schon so. Ich weiß nicht, man hat ja verschiedene Lebensbereiche, privat, beruflich oder auch mit Patienten. Und ich denke, also Covid nimmt überall so viel Raum ein, immer noch nach einem Jahr. Und irgendwo, ich kenne aber auch Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören, kann es nicht mehr hören, über was anderes reden. Es gibt eine Welt außerhalb von Covid, oder?
Ja, also ich glaube, das mit den Medien, das würde ich schon stützen, oder? Dass man tatsächlich, das fast außerhalb von Covid gilt ja, dass man vielleicht manchmal ein glücklicherer Mensch ist, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag Nachrichten guckt und immer sich mit, weil natürlich irgendwie denke ich, es liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass Medien sich irgendwie auf Katastrophen und auf die schwierigen Dinge beziehen, oder? Vielleicht muss man da auch einfach selber gucken, dass man einen gewissen Abstand gewinnt. Ich finde es tatsächlich nicht so trivial und ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, muss ich sagen, oder? Weil die müssen, also ich finde diese Entscheidung nicht trivial. Natürlich ist das richtig, oder? Die Angst vor der Pandemie und vor dem Virus, da muss man vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen von weggehen. Aber das Problem ist ja tatsächlich, die Ängste sind so vielfältig. Die einen haben irgendwie Angst zu sterben am Corona, die anderen haben Angst, dass sie pleite gehen, oder? Und beide haben berechtigte Ängste, die aus der Pandemie resultieren. Die Maßnahme, die daraus resultiert, ist aber eine komplett gegensätzliche, oder? Der Angst hat zu sterben, der möchte mehr Sicherheit, also mehr Gegenmaßnahmen. Der Angst hat, dass er jetzt irgendwie bald bankrott geht und nicht mehr weiß, wie er seine Miete zahlen will, der hat natürlich, der hat ein ganz anderes Interesse. Insofern steht die Politik da natürlich zwischen den Stühlen und für mich ist es dann als Wissenschaftler viel einfacher, oder? Weil ich kann mich auf mein Thema fokussieren und ich kann vielleicht irgendwie sagen, so ist es mit der psychischen Gesundheit und das passiert. Kann vielleicht auch sagen, was müsste man tun, um an der Stelle irgendwie was zu verändern. Aber ich muss natürlich nicht, so wie die Politiker, alle Aspekte mit einbeziehen. Ja, und
sehr, sehr richtig. Also das kann ich nur unterstützen. Und ich denke, wichtig scheint mir aber auch, dass man das richtige Maß findet, oder? Ich denke, das ist ja in der Medizin, sind wir das gewöhnt. Ein Stoff kann gleichzeitig heilend sein oder Gift sein, je nachdem, in welcher Dosis man ihn gebraucht. Und ich denke, so ist das mit den Schutzmaßnahmen auch, oder? Die Schutzmaßnahmen sind einerseits sehr notwendig und helfen punktuell, aber man muss natürlich sehen, dass das nicht irgendwann kippt und dass das dann giftig wird. Ne? Also sagen wir mal, giftig für die Psyche der Gesunden, giftig für die Wirtschaft. Und das sind dann so Zielkonflikte, wo ich ganz mit Ihnen übereinstimme. Da möchte ich auch nicht in der Politik sein und dann für alle den Kopf hinhalten müssen. Das ist nicht einfach. Ne? Und das sind schwierige Entscheidungen.
Aber gibt es denn, eben, Sie haben gesagt, die Ängste sind ganz unterschiedlich, jeder wünscht sich was anderes, was vielleicht die Angst nehmen würde, aber gibt es vielleicht irgendwie eine Art generelle Strategien, wie man jetzt dieser Angst begegnen könnte? Also sei es jetzt beispielsweise helfen jetzt beispielsweise eben Maßnahmen oder gewisse Regeln, Verhaltensweise, wenn ich das so mache, dann ist das alles in Ordnung, oder gibt es irgendwas, was man da...
Es braucht ein gewisses Maß auch an Selbstverantwortung, nicht nur an Kontrolle und Zwang. Ne? Und das andere, was man vielleicht auch sagen muss, Manchmal ist ja auch Information anxiolytisch, also angstmindernd. Mhm. Ne? Schwierig wird es einfach, wenn man auf allen Kanälen so unterschiedliche Informationen oder zum Teil widersprüchliche Informationen bekommt. Das verwirrt dann. Ne? Aber grundsätzlich kann man auch sagen, wenn man jetzt die Entwicklung der Todeszahlen anschaut oder auch die Länder miteinander vergleicht, dann haben wir durchaus auch Daten, die uns ein Stück weit beruhigen könnten. Also ist ja alles nicht so, dass alles nur immer schlimmer wird, oder? Na, und ich denke, ja, es braucht ein gewisses Maß an Vertrauen, es braucht die richtige Dosis an Maßnahmen, ne, und manchmal sind wichtige und klare Informationen sehr hilfreich. Und da sie was wir ja alle gelernt haben in diesen vielen Monaten der Krise, was Kommunikation für ein schwieriges Geschäft ist. Ne? Das kann man, denke ich, verallgemeinern.
Da liegt tatsächlich für mich ein bisschen ein Punkt. Wenn ich was kritisieren würde, oder, dann ist es tatsächlich, also Sie haben ja gefragt, was macht man gegen Angst, oder? Es gibt eigentlich ein ganz natürliches Vorgehen fast jedes Menschen, dass er tut, wenn es um Angst geht, oder? Und das Kontrollbedürfnis steigt, oder? Wenn ich Angst habe, dann versuche ich, den Sachverhalt zu kontrollieren. Das machen im Augenblick Gesellschaften, das machen einzelne Menschen, oder ich versuche irgendwie Kontrolle über die Situation bekommen. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann das, dann kann ich eine Maßnahme machen, dann bekomme ich Kontrolle, dann geht die Angst runter. Schwierig wird es ja dann, wenn ich sozusagen ohnmächtig bin oder wenn ich keine Kontrolle über die Situation erreichen kann. Ja, weil dann muss ich tatsächlich mit Akzeptanz arbeiten, oder? Dann muss ich mich umstellen und muss sagen, okay, ich kann die Situation nicht kontrollieren, also muss ich sie akzeptieren, wie sie ist. Weil wenn ich versuche, ständig etwas zu kontrollieren, was ich nicht kontrollieren kann, dann gehe ich sozusagen, dann bin ich irgendwann in meiner Angststörung drin. Und ich glaube, das ist auch gesellschaftlich ein bisschen so auf dieser Ebene. Jetzt finde ich das tatsächlich richtig, dass viele Gesellschaften, auch die Schweiz, versucht, Kontrolle auszuüben über diese Pandemie, oder? Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, was manchmal ein bisschen fehlt, ist die Akzeptanz, oder? Die gesellschaftliche Akzeptanz, dass eine Pandemie man kann es nicht so machen, dass sie nicht doof ist. Ja, das wird nicht funktionieren, oder? Und dann bricht ein riesiger Diskurs und Streit meiner Meinung nach tatsächlich dann eben nicht mehr zielführend über einzelne Maßnahmen, und jeder wirft dem anderen vor, man hätte die Pandemie jetzt nicht richtig gelöst. Das finde ich auch dann dieses Negative, oder? Und da muss ich das auch, die Frage der Kommunikation, wo ich da manchmal denke, da ein bisschen mehr einerseits Kontrolle zu vermitteln, nämlich Stabilität auch im Kurs. Ja, und gleichzeitig aber auch gepaart mit ein bisschen Akzeptanz. Also wir haben jetzt einen bestimmten Kurs, aber ja, wir können jetzt eben auch nicht aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. Ja, das fände ich manchmal sehr hilfreich für diese Pandemie. Was heißt das jetzt ganz konkret für die Politik? Ich fand immer die Phasen gut, in denen man das Gefühl hatte, dass es eine gewisse Einigkeit gibt und einen gewissen Fahrplan. Und ich finde immer die Phasen wirklich beunruhigend. Ich weiß das aber auch nicht, ob es allen anderen so geht, indem man das Gefühl hat, man zerfleischt sich sozusagen über das weitere Vorgehen.
Aber mir geht es dann so, dass ich mir natürlich einen breiteren Konsens und eine friedlichere Diskussionskultur gewünscht hätte, weil ich denke, ich habe den Eindruck gehabt, die Fronten haben sich an vielen Orten so verhärtet, ja. Und ich denke, wenn man dann kritische Leute einfach nur rasch etikettiert und ausgrenzt, dann ist niemandem geholfen. Und ich persönlich, wenn ich natürlich von manchen Politikern höre, Zero-Covid-Strategie, also dann möchte ich mir eigentlich einen Kopf fassen. Das ist sowas von illusorisch, oder? Also das ist genauso, als würden wir sagen, wir fahren jetzt eine Kampagne gegen den Hausstaub, oder?
Ne? Also Zero-Covid
ist für mich, ne, das ist unrealistisch. Ich denke, ich gehe dann schon mit Ihnen, Herr Kess, wirklich einig, dass wir wirklich lernen müssen jetzt, wir sind ein Jahr jetzt dabei, aber wir müssen wirklich auch lernen, damit zu leben. Das werden wir nicht wegkriegen, oder?
Also es geht tatsächlich, oder es geht also sachlich und strukturiert sollte eigentlich der Diskurs bleiben, oder aus meiner Sicht. Ich finde es immer schwierig, wenn sozusagen die Positionen, wie Sie gesagt haben, so verhärtet werden, dass dann auch eben, dass dann auch jede Partei nur noch die eigene Wahrheit sieht.
Genau,
also dann wird nur noch das an Argumenten ins Feld geführt, was die eigene Position stützt, oder? Und man kann das ja tatsächlich von Corona-Leugnung bis Zero-Covid gibt es ja dann sozusagen das ganze, die ganze Palette. Und wie so oft, je extremer es wird, desto falscher eigentlich, oder? Und
auch schwieriger wird für die Leute, damit umzugehen.
Genau, und ich glaube, Angst, also gerade für Leute, die eben eh schon vom Typus eher unsicher sind, oder? Und das Bedürfnis nach Kontrolle haben und irgendwie, da muss ich dann eben einfach sagen, da sind natürlich so polarisierende Diskussionen schwierig. Ja, da ist so eine gewisse Haltgebung und, ein gewisser, sage ich mal, Mittelwegskonsens, glaube ich, schon die beste Variante.
Also es ist ja auch spannend, vielleicht noch so als Denkinput, die Länder verhalten sich ja zum Teil auch wie Personen, ne? Und wenn man dann sieht, wie die Länder weltweit einen ganz unterschiedlichen Umgang in der Krise hatten, ne? Man hat also das Gefühl, also die autoritär geführten Länder haben auch die autoritärsten Maßnahmen natürlich und haben dann zum Teil die Länder über Monate einfach abgeschottet und gerade die Grenzen geschlossen. Also das finde ich immer spannend zu sehen, wie die Länder an sich mit ihren Millionen von Bewohnern sich zum Teil auch verhalten wie Personen untereinander, oder? Und ich denke, die Gruppendynamik der Länder untereinander darf man auch nicht vergessen. Ich mag mich daran erinnern, wie das sehr eindrücklich war, wie jetzt Schweden oder England oder Italien oder Spanien oder Deutschland. Man schaut ja schon, was machen die anderen. Und man muss dann aber auch aufpassen, dass es nicht, sagen wir mal, ungute Dynamiken da entstehen, oder? Mhm.
Vielleicht nochmal zurück zu Angst. Die Angst war sehr schnell da, ja eigentlich in der Gesellschaft, seit letztem Jahr eigentlich. Sie ist immer noch da, man hat die Unsicherheit weiter, man weiß nicht genau, wie lange das weitergeht, wie werden sich die Maßnahmen entwickeln. Was ist Ihre Einschätzung? Oder jetzt vielleicht auch, wenn man sagt, Sie haben es erwähnt, die Länder verhalten sich wie Personen oder die Gesellschaften. Kriegt man Angst wieder so schnell weg, wenn die Pandemie unter Kontrolle ist? Also, oder wie kann man sich da vorstellen?
Ich glaube, das ist sehr, sehr verschieden. Ich glaube, viele Menschen stehen gerade schon scharrend in den Startlöchern und würden sofort reagieren, wenn die Maßnahmen gelockert werden und legen das völlig ab. Und bei anderen, denke ich, wird das weitergehen. Und ich denke, spätestens im Herbst oder im Winter wird ja der nächste Schwall an Viren kommen, oder? Und ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ne? Wird alles geben. Es wird solche geben, die gar nicht loslassen können. Ne? Man hat das ja schön gemerkt, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, Texas hat ja die Pandemie für beendet erklärt. Und dann habe ich ein Video gesehen irgendwo, dass aber manche Firmen und Geschäfte und Restaurants trotzdem bei Maskenzwang geblieben sind. Ne? Obwohl es den eigentlich von der Regierung her nicht mehr gibt und obwohl sie gesagt haben, wir wollen zur Normalität, ne? Haben wir die Maßnahme nicht losgelassen. Ne? Mhm.
Und für die Gesellschaft, wird die Gesellschaft eine eher ängstliche Gesellschaft bleiben?
Oder wird sich das? Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, das, was klar ist, ich glaube, diese Krise hat uns allen gezeigt, dass wir als Menschheit auf diesem Planeten eine sehr fragile Existenz haben. Und wir haben auch gemerkt, dass wir auf dieser Kugel zusammen alle miteinander verhängt und vernetzt sind. Und das sind ja die ganz tragischen Aspekte, wenn man schaut, was die Covid-Krise überall kostet, wie man die Gelder einsetzt. Da haben wir vorher zu Beginn der Diskussion schon darüber geredet. Dann ist es natürlich bitter, dass dieses Geld dann zum Beispiel bei der Bekämpfung der Hungersnöte fehlen wird und dass es bei der Bekämpfung der AIDS-Behandlungen fehlen wird. Und ich glaube, wir haben in der Zeit gelernt, dass wir dankbar sein müssen für das, was wir haben, was wir sind und dass uns die Fragilität bewusst geworden ist, würde ich schon meinen, oder?
Ja, also das ist richtig, was Sie sagen, oder? Tatsächlich glaube ich nicht so ganz, also das ist aber eine Glaubensfrage, oder? Weil es ist tatsächlich, wir können nicht in die Zukunft schauen. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, der Effekt der Covid-Pandemie wird weniger nachhaltig sein, als man jetzt postuliert.
Ja, ich glaube, der Mensch ist in der Lage, sehr schnell wieder auf umzuschalten, auf ja, all das, was vorher war, oder? Und auch sehr, vielleicht sogar sehr, also gerade natürlich auch die junge Population oder dann nachzuholen und irgendwie und zu vergessen. Ja, das ist ja auch tatsächlich ist das ja auch eine große Kunst, die Menschen haben. Sie können vergessen oder sie können sehr, sehr schnell schlimme Zeiten hinter sich lassen. Und das muss man ja jetzt auch nicht wieder nur negativ sehen, oder? Deshalb bin ich da tatsächlich einerseits relativ optimistisch, dass die Gesellschaft, wenn, und das ist, glaube ich, die große Frage ist ja noch, gibt es einfach so ein Ende der Pandemie oder haben wir, na, ich glaube, das ist das, was im Augenblick auch so belastend ist, oder? Dann gibt es dieses Wettrennen, einerseits gibt es den Impfstoff, dann gibt es die Mutationen, oder? Und es ist manchmal fast unerträglich, weil man sich die ganze Zeit fragt, ja, wie ist es jetzt? Werden wir jetzt im Sommer irgendwann alle geimpft sein und dann ist Covid eigentlich der Vergangenheit an, oder gibt es dann schon wieder mehr Mutationen und man rennt ständig mit dem Impfstoff hinterher? Das sind ja irgendwie, und also wenn jetzt Covid wirklich im Sommer oder im Herbst irgendwann weg wäre, wir reden jetzt mal über die Industrieländer oder gar nicht über in der dritten Welt, die werden da noch lange mit zu tun haben, oder? Aber wenn das jetzt wirklich weg wäre, dann glaube ich tatsächlich, werden wir relativ schnell zum Alltag übergehen können.
Wenn bis dahin die Strukturen, die wir jetzt hatten und haben, noch existieren. Ne? Also ich denke, da bin ich nicht nur optimistisch. Klar, es wird einen Innovationsschub geben, das ist klar. Aber ich denke, es gibt natürlich auch, das muss man auch sehen, und das weiß ich auch aus der eigenen Arbeit mit Patienten, es gibt natürlich viele Lebenswerke, die zerstört werden. Mhm. Es gibt viele Menschen, die eine Firma aufgebaut haben, die ein Restaurant aufgebaut haben, die ein Hotel aufgebaut haben, ein Reisebüro aufgebaut haben, und das geht alles dahin, oder?
Mhm. Also nicht so schnell
Ihr wieder. Wort in Gottes Ohr, ich würde es mir auch wünschen, dass viel wieder zurückkommt. Aber
ja, also, Sie haben schon recht, oder? Also die Post-Covid, die gesellschaftlichen Folgen der Post-Covid-Ära werden natürlich durch das Ausmaß der Wirtschaftskrise determiniert werden. Oder also auch die psychischen Folgen, weil diese eigentliche Covid-Angst und die Lockdowns, die kommen dann weg, und je nachdem, wie schwerwiegend die Wirtschaftskrise und die Folgen der Wirtschaftskrise sein werden, das weiß man auch aus anderen Wirtschaftskrisen, oder das hat enorme Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und auch die Selbstmordraten in Gesellschaften.
Ja, dann möchte ich zum Schluss noch kurz eben, wir haben schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, das ist, ja, gibt es auch verschiedene Einschätzungen, ob sich jetzt das eher negativ oder positiv auswirkt. Sie, Herr Maron, haben im Januar in einem Interview gesagt, es kommt eine psychosoziale Katastrophe auf uns zu. Jetzt vielleicht an Sie beide noch, ja, was bedeutet das eben für die Gesellschaft? Wie geht es weiter und insbesondere eben auch für die Jugendlichen? Sie haben das schon jetzt kurz angesprochen. Haben Sie noch eine weitere Einschätzung ergänzt?
Also Katastrophe oder ja, also natürlich die ganze Pandemie ist natürlich einfach eine Katastrophe, oder? Das ist sowieso schon mal klar, und ich finde das schon richtig, was Sie sagen. Man darf nicht nur auf Kranke und Tote schauen, oder? Sondern man muss einfach die Gesamtgemengelage anschauen. Und man ist dann tatsächlich in dem Dilemma, dass man an irgendeinem Punkt tatsächlich wirklich in einem echten ethischen Dilemma ist, Sachen gegeneinander abzuwägen, oder? Wenn ich jetzt sage, meine oberste Prämisse ist, jeden Toten zu verhindern, oder? Dann muss ich sehr stark in die Maßnahmen gehen. Wenn ich sage, ich will irgendwie in die andere Richtung, vor allem irgendwie möglichst wenige psychosoziale Folgen, oder? Oder zumindest wenigstens möglichst für Wirtschaft wenige Folgen, dann muss ich das machen. Und die Schwierigkeit ist das Austarieren. Ich finde aber auch, es ist sehr wichtig, deshalb sitzen wir ja, glaube ich, beide heute auch hier, darauf aufmerksam zu machen, dass eben die Covid-Pandemie nicht nur Folgen für die körperliche Gesundheit hat, wenn man an Covid erkrankt, sondern dass wir eben offensichtlich schwerwiegende Folgen für die psychische Gesundheit haben, eben nicht unbedingt bei den Erkrankten, wobei man sagen muss, es gibt auch Studien, ja, Post-Covid und so, also auch da spielt die psychische Gesundheit durchaus, die scheint durchaus relativ oft beeinträchtigt. Und darauf wollen wir natürlich gerne aufmerksam machen, weil wir es tatsächlich enorm zu spüren bekommen in unserer täglichen Arbeit.
immer kratzen.